Ich wünsche allen einen wunderbaren, wunderschönen guten Morgen. Auch die, die zu Hause zuschauen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ja, es klang vorhin schon so an. Rahel war gespannt, was ich sagen werde. Und da war so spontan die, ja, kamen mir spontan die Worte, ich auch. Nichtsdestotrotz, es geht heute Morgen darum, das ist überschrieben mit den Worten, den Willen Gottes tun. Wir haben es gerade gehört und gerade gesehen in dem Lied von Martin Pepper, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also, das Ganze ist nicht einzig und allein auf das zu münzen, was wir in der Welt tun, selbstverständlich dort auch. Denn die Welt soll sehen, dass Kinder Gottes eine andere Einstellung haben, dass Kinder Gottes anders sind. Ja. Es heißt im Wort Gottes, dass Gott einen Unterschied macht zwischen dem, der ihm dient und dem, der ihm nicht dient. Und dieser Unterschied soll durch unser Handeln, durch unser Tun, durch unser Sein sichtbar werden. Und sichtbar sein für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ich möchte einfach einsteigen in die Predigt heute Morgen mit einem Text aus Matthäus 21. Nach der Elberfelder Übersetzung die Verse 28 bis 32, dort heißt es: Was meint ihr aber hierzu, sagt Jesus, und er redet hier zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, zu den Obersten der damaligen Zeit, zu den religiösen Führern, so könnte man es auch ausdrücken. Er sagt, ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe heute und arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr, und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, Herr, dass du da bist und dass du uns heute Morgen begegnen möchtest. So möchte ich dich einfach bitten, Herr, dass du dein Wort bestätigst durch nachfolgende Zeichen und Wunder und dass du heute Morgen jeden Einzelnen ganz individuell begegnest. Herr, du weißt, wo wir stehen und du weißt, was wir brauchen. Und so danke ich dir, Herr, dass du gibst, überbitten und verstehen. Amen. Wie gesagt, Jesus befand sich mit den obersten religiösen Führern der damaligen Zeit in einer heißen Konfrontation. Sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten, hielten sich für fehlerlos, unantastbar und vor allen Dingen für durchgeheiligt. alles, was sie taten, so war jedenfalls ihre feste Überzeugung, war in den Augen Gottes gut und gerecht. Jeder Jude, der schließlich und endlich ein frommes Leben führen wollte, der musste genau das tun, was sie taten und ihre Anweisungen strikt befolgen. Nach ihrer Ansicht waren sie es, die den Willen Gottes leibhaftig verkörperten. Deshalb, so war ihre Denkweise, konnte schon gar kein dahergelaufener Zimmermannssohn kommen und ihnen hier in irgendeiner Form und irgendeiner Weise was darlegen und somit ihre Autorität untergraben, indem er alles, was, wie gesagt, nach ihren Vorstellungen gut und richtig für das Volk gewesen ist, urplötzlich in Frage gestellt wurde. Sie versuchten also, Jesus eine Falle zu stellen. Und zwar, als er wieder in den Tempel zurückgekehrt war. Kurz zuvor war es so gewesen, dass Jesus im Tempel die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer umgeworfen hatte und Besagte aus dem Tempel hinausgetrieben hatte. Und er tat viele Zeichen und Wunder, indem er Blinde und Lahme heilte, die man in den Tempel gebracht hatte. Und als dann noch kleine Kinder hergingen und ausriefen, Hosianna, dem Sohn Davids, da war für die hohen Priester und die Schriftgelehrten das Maß voll. Und nun war Jesus, wie gesagt, wieder an diesen Ort zurückgekehrt, um erneut zu lehren, dem versammelten Volk die Wahrheit darzulegen. Und genau diese Wahrheit war den religiösen Führern ein Dorn im Auge. Wie gesagt, es war doch ihr Handeln, es war doch ihr Tun, es waren doch ihre Worte, es waren doch ihre Vorstellungen, die gut, richtig, einzig und allein das Wahre und die Wahrheit waren. In Wirklichkeit aber war es genau andersherum. Wir sollen alles in Liebe tun, haben wir gehört. Und wir sollen alles in Liebe vollbringen. Ja, wie ist denn das, wenn Jesus hergeht, die Taubenverkäufer rausschmeißt, die Wechsler rausschmeißt? Wo ist denn da die Liebe? Es geht schlicht und ergreifend darum, Gottes Willen zu tun, nicht den Willen der Schriftgelehrten und Pharisäer und was diese sich sozusagen zurechtgebastelt haben und was sie dem Volk als gute, wahrhaftige, echte Lehre verkaufen wollten. Wenn wir echt und wahrhaft sein wollen, wohlgemerkt, alles in Liebe, dann kann es auch uns heute so gehen, wie es Jesus ging. Denn sie, wie gesagt, es war ihnen den Huren ein Dorn im Auge, was Jesus da so verkündigte, was Jesus da so ans Tageslicht gebracht hatte und was er den Leuten als echte Wahrheit lehrte. Dies kann auch für uns in unserem Bekanntenkreis in unserem Freundeskreis, vielleicht sogar in unserer Familie schwierig werden, bei unseren Nachbarn und so weiter. Auch wir können, genau wie dieser Jesus, wenn wir bei der Wahrheit bleiben, wenn wir bei Gottes Willen bleiben, unbequem sein oder unbequem werden. Vielleicht hat der eine oder andere von euch sogar diese Dinge schon erleben dürfen oder erleben müssen, zu sagen, hey, das, was der da oder was die da erzählt, das passt mir überhaupt nicht in Gram, das geht überhaupt nicht, das ist alles andere, damit kann ich nicht oder will ich nichts anfangen. Das, was der sagt, das ist für mich absolut unbequem. Aber es ist so, wenn Menschen mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann kommt die Unbequemheit. Denn der Mensch, so heißt ein altes Sprichwort, ist ein Gewohnheitstier. Ja? Und wenn wir Gewohnheiten haben, die uns anerzogen sind, die wir mitbekommen haben, die wir, wie in diesem Fall, von den Obersten gelehrt bekommen. Und jetzt kommt einer und sagt, hallo Leute, so ist es gar nicht, sondern es ist völlig anders. Dann wird es unbequem. Aber in dieser ganzen Unbequemheit, da will auch Jesus wieder unser Vorbild sein. Denn er ließ sich nicht davon abbringen, die Wahrheit zu sagen. Selbst dann nicht, als er sich mit den Obersten, wie wir es eingangs gelesen haben, auseinandersetzen musste. Auch du und ich, auch wir, brauchen nicht und sollen nicht zurückschrecken, denn wenn wir Gottes Wort verkündigen, wie gesagt, kann uns dasselbe passieren. Dabei ist es ganz wichtig zu sehen, Jesus möchte uns nicht zum Revolutionär erziehen, ja? Aber wir sollen wahrhaftig sein. Das bedeutet, wir sollen, wir dürfen, wir können und müssen bei der Wahrheit bleiben. Petrus und die Apostel taten dies genauso, als man sie gefangen vorgeführt hatte, eben vor diesen Sanhedrin, vor diesen Hohen Rat. Und Petrus spricht die Worte aus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ui. Also könnte es doch tatsächlich sein, dass das, was du vielleicht bisher mitbekommen hast, was du vielleicht bisher gehört hast, was dir vielleicht bisher teuer und wichtig war, gar nicht so der Wahrheit entspricht, gar nicht so das eigentlich ist, was der Wille Gottes ist für dein Leben, was der Wille Gottes ist in deinem ganzen Sein und Tun. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass ein Christ von nun an, wenn er sich denn zu Jesus bekannt hat, der Obrigkeit nicht mehr zu gehorchen braucht und das, was die Obrigkeit ihm sagt, schlussendlich in den Wind schmeißen kann, in den Wind werfen kann, weil das entspricht sowieso nicht der Wahrheit, das ist sowieso alles Kokolores, das ist sowieso alles ein Fake. Ich tue nur das, was Jesus sagt und was Jesus möchte, das ist richtig. Aber wir sollen und wir dürfen eines wissen. Paulus schreibt hierzu im Römerbrief Kapitel 13. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Das bedeutet, dein Chef, deine Chefin, deine Vorgesetzten, die sind nicht einfach so da, weil sie da sind, sondern die sind von Gott eingesetzt. Ganz gleich sage ich dazu, ob ihnen das bewusst ist oder nicht bewusst ist. Jede Seele unterwerfe sich der übergeordneten Macht. Dein Chef, deine Chefin, dein Vorgesetzter oder was auch immer, dein Vorarbeiter, ja, ist von Gott eingesetzt. Es ist also wichtig, dass du das, was dir aufgetragen wird, dass du das auch dann in die Tat umsetzt. Dass du deinem Chef gehorchst, dass du deinen Vorgesetzten gehorchst, dass du in der Schule deinen Lehrern gehorchst und so weiter und so fort. Das alles geht, jetzt kommt's, bis zu einem gewissen Punkt. Nämlich dann, wenn du erkennst und wenn wir erkennen, dass unsere Vorgesetzten nicht mehr das tun, was das Wort Gottes sagt, was im Willen Gottes ist, dann ist es an dir und an mir und an uns, genauso zu handeln, wie es Jesus getan hat. Ich möchte euch dazu ein kleines Beispiel bringen. Eine Angestellte, die bei einer Firma im Büro arbeitete, hatte sehr viele Vorgesetzte. Sie war eine Sekretärin gewesen, hatte viel mit Telefondienst und so weiter zu tun und tat alles das, was ihr aufgetragen wurde und was man ihr gesagt hatte, mit bestem Wissen und Gewissen. Bis zu jenem Tag, als man an sie herangetreten war und ihr gesagt hatte, passen Sie mal auf, gnädige Frau, wenn der oder die oder jene Person anruft, dann sind Sie bitte so gut und sagen den Herrschaften, ich bin nicht da. Punkt. Ich bin im Urlaub oder ich bin in einer Besprechung oder ich bin krank oder ich bin sonst irgendwas. Auf jeden Fall sagen Sie denen bitte, ich bin nicht da. Als diese Anweisung kam, wurde diese Sekretärin stutzig. Sie war wiedergeborene Christin und versuchte, nach dem Wort Gottes zu leben. Und sie wusste ganz genau, hallo, Lügen, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Wenn der betreffende Vorgesetzte da ist, dann sage ich auch, dass er da ist. Und genau das, mit diesen Worten, ging sie hin zu ihren Chefs und erklärte ihnen, das werde ich nicht tun. Ich werde nicht lügen. Das lässt mein Glaube nicht zu. Seht ihr die Unbequemheit? Ziemliche Unbequemlichkeit. Es geht bis zu einem gewissen Punkt, nämlich dann, wenn wir erkennen dürfen, das ist mit dem Wort Gottes nicht vereinbar. Ich soll nach dem Willen Gottes leben. Ich möchte nach dem Willen Gottes leben. Ich möchte das tun, was Gott von mir möchte. Und wenn du das erkannt hast in deinem Leben und erkennen darfst in deinem Leben, dass das nicht der Wille Gottes ist, dann musst du so handeln, wie Jesus gehandelt hat. Das Endresultat war, dass die Sekretärin entlassen wurde. Schließlich und endlich konnte sie den Anweisungen, die man an sie herangetragen hat, nicht mehr Ja sagen. Lügen geht nicht. Für mich nicht. Genau das hat sie den Leuten damals gesagt. Sie blieb bei der Wahrheit. Und genau das ist das, was Jesus auch von dir, von mir, von jedem seiner Nachfolger sehen möchte. Bei der Wahrheit zu bleiben. Wir können den Willen Gottes nur tun und wir können den Willen Gottes nur vollbringen, wenn wir in der Wahrheit bleiben. Aber nicht in der Wahrheit, die wir Menschen uns zurechtgebogen haben, sondern in Gottes Wahrheit. Jesus sprach zu ihnen, zu den Pharisäern, zu den damaligen religiösen Führern, und er nannte ihnen ein Gleichnis, ein Beispiel, und versuchte sie mit diesem Gleichnis ihre Denkfehler und daraus ihre resultierenden falschen Fehler, ihre falschen Denkweise aufzuzeigen. Er holte also die Männer dort ab, wo sie standen. Und er sprach zu ihnen nicht in verborgenen Rätseln, sodass sie es nicht verstehen konnten oder nicht kapieren konnten oder wie auch immer, sondern er sprach mit ihnen in der Sprache der damaligen Zeit. Es ging Jesus darum, dass diese Männer erkennen sollten, dass es nicht allein um fromme Reden geht, nicht allein fromme Reden schwingen, nicht allein irgendwie was Frommes sozusagen an den Tag hängen, ja, sondern dass das Tun des Willen Gottes das einzig Entscheidende ist. Wie gesagt, es genügt nicht dabei, fromme Reden zu schwingen, dem Volk ständig zu erklären, hey, du musst es so machen, hast du das bei mir gesehen, ja? So funktioniert das und nicht anders. Und man sagt dem Volk, du musst, aber selber lässt man den Worten keine Taten folgen, sondern man ist ja hoher Priester, man ist ja Schriftgelehrter und schon allein um des Amtes willen muss einem Gott ja schlussendlich lieben. Jesus gebraucht in unserem Beispiel, in unserem Gleichnis, das Bild eines Weinbergs. Dieses Bild zeichnet das Bild der Gemeinde beziehungsweise des Reiches Gottes auf. Und die Aufgabe der hohen Priester und Schriftgelehrten ist es doch gewesen, als Hüter dieses Weinbergs den von Gott erhaltenen Auftrag in die Tat umzusetzen. Dies bedeutet, sie waren die von Gott gesetzten Verantwortlichen. Also waren sie schlussendlich dafür auch verantwortlich, wie es in der Gemeinde, sprich der damaligen Zeit, ausgesehen hat. Sie zeichneten verantwortlich für den geistigen Zustand der damaligen Gemeinde. Weiter bringt Jesus zwei Söhne ins Spiel. Und nach der Aufforderung des Vaters sagt der erste Sohn, er wird nicht in den Weinberg gehen. Was der Vater ihm darauf entgegnete, können wir nicht nachlesen, steht nicht da. Aber der erste Sohn, so sagt Jesus und erzählt hier, besann sich eines Besseren und er ging hin. Er tat das, was der Vater, Klammer auf Gott, Klammer zu, ihm aufgetragen hatte. Jesus nimmt diesen ersten Sohn als Beispiel dafür, dass unter den Obersten der damaligen Zeit es den einen oder anderen gegeben haben kann und auch gegeben hat, der das, was zuvor Johannes schon verkündet hatte, nämlich die Umkehr, die Buße, die Lehre der Buße zu akzeptieren. Dazu waren aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wie gesagt, nicht bereit. Ihr Amt, dachten sie, das zählt und sonst nichts. Und deswegen verhielten diese sich genauso, und das macht Jesus ihnen auch klar, wie er ihr den zweiten Sohn beschreibt. Als der Vater ihn darum bittet, sagt der zweite Sohn: Jawohl, Vater, ich gehe in den Weinberg. Was war das Resultat? Er ging nicht. Und genau das und genau so sagt Jesus den damaligen Lehrern: So verhaltet ihr euch. Ihr habt von Gott eine Aufgabe erhalten und habt, wie der zweite Sohn, zugesagt: Ja, ich will das tun. Wir wollen das tun. Wir wollen das machen. Aber euer ganzes Handeln, euer ganzes Tun entspricht genau dem Gegenteil von dem, was euch aufgetragen wurde. Ihr nennt Gott euren Herrn. Ihr tut aber nicht das, was euer Herr euch aufgetragen hat. Es geht euch nicht in Wahrheit um Gottes Willen, sondern es geht euch nur einzig und allein um euer eigenes Ego. Das ist euer Knackpunkt. Das ist das, was bei euch wirklich zählt. Und weil dies so ist, sagt Jesus, wird es für euch anders enden, als ihr euch das vorgestellt habt. Und er sagt und bringt das schon seinen Zuhörern in der Bergpredigt rüber, indem er ihnen folgende Worte sagt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Mit diesen Worten, mit diesen krassen, harten Worten, beschreibt Jesus das Verhalten der damaligen religiösen Führerschaft. Und er warnt seine Zuhörer davor, so zu sein oder zu werden wie diese. Es reicht nicht einfach, nur Herr, Herr zu rufen. Ja, selbst Weissagen oder andere Wunderwerke zu tun. Wenn das alles nämlich unter dem Deckmantel des Namens Jesus geschieht, dann sind letztlich alle diese Dinge bestandlos, wenn in Wirklichkeit nicht Gott verherrlicht wird und nicht Gott gepriesen wird und nicht Gott die Ehre gegeben wird, sondern nur mein Ego im Vordergrund steht und ich im Vordergrund stehe und mein Amt im Vordergrund steht, aber Gott erst an zweiter, dritter oder was weiß ich, wie viel der Stelle kommt. Dies ist die Antwort, die solche Menschen mit einem solchen Verhalten von Gott bekommen werden. Ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Nachdem Jesus also ihnen dieses Beispiel erzählt hatte, fragte er die Schriftgelehrten, wer denn nun ihrer Meinung nach den Willen des Vaters getan hat? Und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten und war sogar genau die richtige. Sie sagen, der Erste. Sie wussten also die richtige Antwort. Sie waren aber in ihrem Verhalten wie blinde Blindenführer. Denn obwohl sie Jesus, wie gesagt, die richtige Antwort geben konnten, erkannten sie nicht, dass dies auch der Wille Gottes für sie selber war. So wie für alle Menschen. Sie wollten nicht erkennen oder sie erkannten schlicht und ergreifend nicht, dass durch Johannes auch sie zu Umkehr, zur Buße gerufen wurden. So wie der Ruf zur Buße für alle Menschen gilt und für alle Menschen ist. Und weil sie dies nicht verstehen wollten und nicht begreifen wollten, weil sie sich für so wunderbar und selbstgerecht gehalten hatten, deshalb nahm Jesus den allergrößten Abschaum ihnen zum Vorbild. Er sagt ihnen, die Zöllner und die Huren, die in den Augen der Schriftgelehrten die allerverachtetsten waren, es gab für sie nichts Schlimmeres als Zöllner und Huren. Das war der allerletzte Abschaum gewesen. Und diese, sagt Jesus, diese haben erkannt, wozu ihnen, den Schriftgelehrten und Pharisäern, aufgrund ihrer Selbstgerechtigkeit ganz einfach die Sicht fehlte. Der letzte Abschaum war bereit, von falschen Wegen umzukehren. Das Angebot Gottes anzunehmen, das ihnen schon durch Johannes dargereicht wurde. Diese Menschen taten Buße und baten Gott um Vergebung ihrer Schuld und Sünden und ließen sich als äußeres Zeichen dafür von Johannes taufen. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten wollten von alledem nichts wissen. Wie gesagt, ihre Vorstellung war die gewesen, dass sie aufgrund ihres Amtes, das sie innehatten, automatisch vor Gott gerecht wären. Aber Jesus macht ihnen klar, dass sie mit ihrer Denkweise völlig auf dem Holzweg sind. Johannes hat im Auftrag Gottes alle Menschen zur Umkehr gerufen. Buße bedeutet nichts anderes als Umkehr. Die aber, welche ihr am geringsten erachtet habt, sagt Jesus, diese sind bereit gewesen, diesen Schritt im Glauben zu gehen. Sie bereuten, was sie getan haben, und kehrten um. Euch aber, sagt Jesus, war euer Hochmut und Stolz im Weg. Nicht einmal dann, als ihr gesehen habt, was diese Menschen taten, wart ihr dazu bereit, von eurem hohen Ross runterzusteigen. Eure Selbstgerechtigkeit, die hat euch den Weg zum Heil versperrt. Ihr habt nicht Gott, sondern ihr habt euch selbst erhöht. Und vor einem solchen Verhalten warnt uns das Wort Gottes ganz eindringlich. Wir lesen in Lukas 18, im Vers 14, jeder, der sich selbst erhöht, sagt dort Jesus, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Die Lehrer der damaligen Zeit waren zu diesem Schritt nicht bereit gewesen. Reue und die daraus folgende Umkehr war für diese Männer ein No-Go. Ein Fremdwort kommt nicht in die Tüte. Für mich doch nicht. Ich bin sowieso gerecht. Ich bin sowieso durchgeheiligt. Mir kann keiner was. Dagegen waren die Zöllner und die Huren bereit, sich zu erniedrigen. Und deshalb hat sie Jesus auch über die stolzen Religionsführer erhöht. Wer den Willen Gottes tun will, der kann sich nicht Gottes Willen widersetzen. Das ist ein Widerspruch. Das klappt nicht, das funktioniert nicht. Wer den Willen Gottes tun will, der muss darauf achten, was Gott zu ihm sagt. Und den Willen Gottes auszuführen, das ist auch kein Scheingeschäft. Wenn wir Christsein wirklich leben wollen, dann sollte unsere erste Frage immer lauten: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und du darfst dir sicher sein, wenn du diese Frage im Herzen trägst und vor Gott mit dieser Frage kommst, dass Gott dir antworten wird und dir zeigen wird, was zu tun ist, was Sache ist. Es ist wichtig also, auf die Stimme Gottes zu hören und seinen Anweisungen zu folgen. Und damit dies alles geschehen kann, sowohl bei dir als auch bei mir und bei allen anderen Menschen, müssen wir den Wunsch, den Johannes ausgesprochen hat, in unseren Herzen tragen. Er sagte nämlich, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Wenn du dies zulässt in deinem Leben, dann kann nichts mehr zwischen dir und Gott stehen. Dann wird nichts zwischen dir und Gott stehen. Wenn wir das zulassen, dann sind wir wirklich bereit, Gottes Willen zu tun. Er schenke uns zum Wollen auch das Vollbringen. Amen.